In jedem Haus in Ork lebt ein Schütze und genauso verwurzelt wie die Nachbarschaft ist, ist der Schützenverein verwurzelt. Man kennt sich, man gehört zusammen, man ist im gleichen Dorf und im gleichen Schützenverein.
Vor rund einem Jahr gab es noch die letzten Veranstaltungen ohne Einschränkungen. Dann kam der Lockdown. Wie ein Schützenverein am Niederrhein die Zeit erlebt hat und was ihnen ein Jahr nach der Pandemie noch bleibt, das ist heute ein Thema bei uns im Aufwacher. Ich bin Julia Marchese, hi.
Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
Welche Fragen habt ihr an einen echten Tatortreiniger? Das Aufwacher-Team trifft diese Woche Thomas Kund und ja, das ist wirklich sein Job. Seine Arbeit beginnt, wenn Polizei und Spurensicherung abrücken. Wie kommt man auf so einen Job und was sind seine Hauptwerkzeuge? Schickt uns gerne eure Fragen an ihn an aufwacher@rheinische-post.de. Und wir starten mit einem kurzen Überblick über Meldungen aus Bonn und der Region. Eine Falschmeldung hat am Wochenende offenbar zu großem Andrang vorm Impfzentrum in St. Augustin geführt. Unter anderem über WhatsApp hatte sich wohl das Gerücht verbreitet, dass sich Lehrer ohne Termin und Schulnachweis gegen Corona impfen lassen könnten. In kurzer Zeit bildete sich eine lange Schlange. Lehrer verschiedener Schulformen und auch aus unterschiedlichen Kommunen waren gekommen. Die leitende Impfärztin der Kassenärztlichen Vereinigung, Jacqueline Hiebler, sprach von einem Fake. Der Verantwortliche wird zur Rechenschaft gezogen, sagte sie. Geimpft werden sollten tatsächlich nur Lehrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis, die zuvor von ihrem Kollegium eine offizielle Einladung erhalten hatten. Am Mittag wurden die Wartenden informiert, dass nicht alle geimpft werden würden. Es wurden etwa noch einige Grundschul- und Förderschullehrer geimpft, wobei weiterhin kein Nachweis dafür erforderlich war. Am Nachmittag wurden im Impfzentrum Menschen über 80 Jahren geimpft. Eine Mauer am Bonner Rheinufer wird für Kletterer verboten. Seit der Schließung von Sportstätten wird sie immer wieder von Bonnern aus der Boulder-Szene fürs Training genutzt. Jetzt hat sich der Besitzer, die Stiftung der Deutschen Post, gemeldet. Die Wand sei Privateigentum und eine Stützmauer für die dahinterliegenden Gebäude, heißt es vom zuständigen Verwalter Uwe Niederschuh. Die Beschädigung der Mauern ist gefährlich für die Bausubstanz, sagt er. In Zukunft soll es deshalb an der Mauer Verbotsschilder geben. Zuvor hatten offenbar einige Menschen Ösen als Haltegriffe in die Wand geschlagen. Die Sportler, über die der Generalanzeiger berichtete, wollen jetzt das Gespräch mit der Poststiftung suchen. Sie nehmen die Sicherheitsbedenken ernst und betonen, dass sie stets nach sicherem Ermessen wie in jedem anderen Gebiet geklettert werden. Am Wochenende ist eine Verfolgungsjagd von Köln nach Düsseldorf mit einem Unfall geendet. Laut Polizei wollten Beamte Samstagmorgen ein Auto an der Rieler Straße in Köln kontrollieren. Statt zu stoppen, soll der 24-jährige Fahrer mit zwei Beifahrern im Auto über die Autobahn 1 und 59 von Köln nach Düsseldorf geflüchtet sein. Neben Streifenwagen soll auch ein Polizeihubschrauber die Verfolgung aufgenommen haben. In Düsseldorf-Lierenfeld fuhr der Fahrer gegen eine Straßenlaterne, heißt es von der Polizei. Dabei wurde der Fahrer offenbar schwer verletzt, die Beifahrer blieben unverletzt. Der 24-Jährige soll unter Drogeneinfluss gestanden haben und keinen Führerschein besessen haben. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Es ist jetzt schon ein Jahr her, dass wir die letzten großen Veranstaltungen und Feste gefeiert haben. So lang stecken wir nun schon in der Pandemie. Wir schauen heute mal auf einen Förderschützenverein. Bei denen ist der Veranstaltungskalender ja eigentlich immer voll. Wie sind die eigentlich ein Jahr ohne persönliche Zusammenkünfte und dem bekannten Schützenfest ausgekommen? Darüber und was ihnen nun ein Jahr nach Beginn der Pandemie noch bleibt, spreche ich jetzt mit unserem leitenden Regionalredakteur Henning Rasche. Hallo.
Hallo.
Henning, du warst in Förde unterwegs. Wo genau und welchen Schützenverein hast du dir mal genauer angeschaut?
Ich war in Ork. Das ist ein winziges Dorf in Förde, selbst für Förderverhältnisse, relativ klein und weit draußen. 380 Einwohner, es ist viel Gegend, viel Weite. Der Deich ist da, der Rhein ist da. Sonst aber nicht viel. Und da war ich beim Schützenverein BSV Frohsinn Meerorg Geest und habe mich mal mit den beiden Präsidenten beziehungsweise mit dem Präsidenten und dem Ehrenpräsidenten unterhalten.
Was hat der Verein denn in diesem Dorf überhaupt für eine Bedeutung?
Also im Grunde ist das Dorf der Schützenverein und der Schützenverein das Dorf. Es ist kaum voneinander zu trennen. Die beiden haben mir gesagt, quasi in jedem Haus in Ork lebt ein Schütze. Und genauso verwurzelt, wie die Nachbarschaft ist, ist der Schützenverein verwurzelt, man kennt sich, man gehört zusammen, man ist im gleichen Dorf und im gleichen Schützenverein. So in etwa kann man sich das vorstellen.
Also schon eine sehr starke Gemeinschaft. Wie ist denn Ihre Bilanz aus einem Jahr Pandemie?
Die sind natürlich, wie wir alle, genervt und müde und haben keine Lust mehr auf Kontaktverbote und Abstand halten. Die wollen wieder in der Schützenhalle sitzen und Bier trinken und dass es da miefig riecht irgendwann und man keine Luft mehr bekommt. Aber das ist natürlich weit weg. Das, danach sieht es zurzeit einfach nicht aus. Und so ja, halten sie sich irgendwie über Wasser, wie wir alle. Die Veranstaltungen verschieben sie in der Hoffnung, dass sie irgendwann nachholen können. Ja, und treffen sich stattdessen zum Beispiel digital. Der Vorstand tagt gelegentlich in Videokonferenzen. Das sind dann rund 26 Männer, die da sich zusammenschalten und über Reparaturarbeiten in der Schützenhalle sprechen, was so anfällt, was trotzdem alles in so einem Verein gemacht werden muss.
Ich stelle mir das mit den Videokonferenzen sehr schwierig vor, wenn man bedenkt, dass da normalerweise ja alles auf einem persönlichen Kontakt aufbaut. Wie nehmen das denn die Mitglieder aktuell wahr?
Naja, also das ist natürlich eine Notlösung, diese Videokonferenz, wie wir alle sie ja jeden Tag führen. Aber es hat zum Beispiel auch einen Vorteil. In dem Schützenvorstand ist ein Mann, der etwas älter ist, über 80 und nicht mehr so richtig gut hört. Und der ist zuletzt zu den realen Vorstandssitzungen gar nicht mehr gegangen, weil er wenig verstanden hat, weil er nicht so richtig teilnehmen konnte. Und dem haben die Kinder und Enkelkinder das jetzt so richtig eingerichtet am Computer, dass er da sitzt mit seinem Headset und alles genau verstehen kann. Und der profitiert jetzt quasi von dieser Notlösung.
Hat die Situation denn etwas mit dem Dorf und den Mitgliedern des Schützenvereins gemacht?
Naja, also für mich war eigentlich, als ich da hingefahren bin, war die größte Frage, wie passen die Mitglieder weiter auf sich auf? Wie achten die aufeinander, wenn sie sich nicht regelmäßig bei den Veranstaltungen treffen? Und als ich die beiden Männer, die ich da getroffen habe, Klaus Becker und Josef Hölzer, das gefragt habe, haben die mich gar nicht verstanden. Die wussten gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Für sie ist diese Solidarität, dass man nacheinander fragt und dass man aufeinander achtet, selbstverständlich. Sie sind alle Nachbarn, man kennt sich, man begegnet sich ohnehin am Gartenzaun, auf dem Deich, in der Kirche. Man fragt nacheinander, man hilft sich. Ja, das ist eine eingeschworene Gemeinschaft und zwar seit Jahren schon. Und das haben die auch alles schon vor der Pandemie so gemacht. Und so manche in der Großstadt haben jetzt das für sich entdeckt, dass man auch mal unter Nachbarn sich möglicherweise hilft. Aber in dem Dorf Ork mit dem Schützenverein, da besteht das schon lange, das ist fest verwurzelt und deswegen waren die überrascht über meine Frage.
Lass uns noch mal kurz über Schützenvereine generell sprechen. Ich persönlich habe da gar keinen Bezug zu. Wie kann man sich so eine Vereinsmitgliedschaft dort vorstellen?
Schützenvereine wirken ja von außen wie so sehr abgeschlossene Zirkel, in die man nicht reinkommt, die ja auch von außen niemanden so richtig reinlassen. Ich bin aber zum Beispiel da auf zwei ganz offene, total nette Männer gestoßen, die mich mit offenen Armen empfangen haben und die mir, wenn sie gekonnt hätten, auch gleich den Mitgliedsantrag unter die Nase gehalten hätten. Das ist natürlich von außen was anderes als von innen. Ja. Für sie ist das selbstverständlich, dass man, wenn man viele Kinder im Ort werden schon mit der Geburt quasi in den Verein eingetragen. Die wundern sich dann vielleicht, wenn sie irgendwann 14 und 15 sind, dass sie längst Mitglied sind. Aber das ist da selbstverständlich. Die Nachbarn sind da, die Bekannten, die Kollegen, alle sind in diesem Verein. Und es ist quasi wie die Kontaktbörse dieses Dorfes. Es ist die Veranstaltungsbörse dieses Dorfes. Es ist das Dorf. Das Dorf ist der Verein. Und so halten sie da zusammen. Und der Schützenverein hat eine gesellschaftliche Funktion in diesem Ort. Und was wir so kennen, das Schießen und die Schützenfeste, das ist natürlich so ein bisschen Folklore, will ich nicht sagen, aber das ist der Teil der Tradition, der einem ja in der Regel begegnet. Und ihre soziale Funktion bleibt eigentlich eher, jedenfalls den Außenstehenden, verborgen.
Wir haben jetzt immer von Schützen gesprochen. Frauen gibt es in den Vereinen doch eher weniger, oder?
Also es gibt Frauen, die Mitglieder sind. In meinem Text beschreibe ich auch, wie eine Frau Mitglied wird und was augenzwinkernd in diesem Verein zu Stirnrunzeln führt, weil sie dem falschen Fußballverein anhängt. Aber sie spielen keine zentrale Rolle in dem Verein. Der Vorstand besteht nur aus Männern. Wohin man schaut, sind nur Männer. Und es ist ja auch der alte Vorwurf, den man den Schützen macht, dass sie letztlich ja so stark zwischen den Geschlechtern unterscheiden. Und das wirkt natürlich von außen betrachtet wie völlig aus der Zeit gefallen.
Du hast es ja am Anfang schon erwähnt, der Schützenverein in Org trägt ja in seinem Namen schon das Wort Frohsinn. Würdest du sagen, den haben sie behalten?
Ja, doch. Sie sind nicht zum BSV Trübsinn mutiert. Sie sind optimistisch und zählen weiter fleißig ihre Mitglieder. Die Zahlen der Mitglieder steigen. Sie hatten in den letzten 10 Jahren haben sie 150 neue Mitglieder gewonnen. Sie wollen jetzt die 500er Marke knacken. Sie blicken einfach in die Zukunft. Und auch wenn sie 2020 gesagt haben, wir feiern auf jeden Fall 2021, und das ja jetzt nun leider nichts wird, sagen Sie jetzt weiter aufrecht, wir feiern auf jeden Fall 2022.
Vielen Dank für den spannenden Einblick.
Sehr gerne.
Diese dritte Welle müssen wir gemeinsam so flach halten wie möglich. Das sind die Worte von RKI-Chef Lothar Wieler vom letzten Freitag. Und weiter, der beste Schutz ist eine niedrige Inzidenz. Angesichts einer beginnenden dritten Corona-Welle wird ab heute allerdings mehr möglich. Montag, der 15. März, das heutige Datum ist nämlich das Datum, was das NRW-Schulministerium festgelegt hat, um allen Schülern im Land Präsenzunterricht zu ermöglichen. Jüngere Schüler bis zur Klasse 4 und Abschlussjahrgänge hatten schon vor 2 Wochen den Anfang gemacht. Einigen Bürgermeistern in NRW gefällt die Rückkehr aller Schüler aber gar nicht. Mein Kollege Viktor Marinov hat dazu die Infos. Viktor, wer hat denn Bedenken geäußert?
Wie gesagt, schon richtig, das waren einige Bürgermeister, wie du sagtest. Nämlich einer zum Beispiel aus Iserlohn und auch ein paar Nachbarstädte im Märkischen Kreis. Alle Bürgermeister und es gibt auch einen Landrat, der sich beschwert hat, die haben alle etwas gemeinsam. Die leben und arbeiten in Städten mit sehr hohen Inzidenzen. Also in Iserlohn ist zum Beispiel die aktuelle 7-Tage-Inzidenz bei 182. Und die sagen eben, bei so einem Inzidenzwert wollen wir nicht noch mehr Schüler jetzt in die Schule schicken.
Gut, Ansprechpartner ist in diesem Fall natürlich das NRW-Schulministerium. Wie haben sich denn die Bürgermeister bzw. der Landrat an das Ministerium gewandt?
Das ist ganz interessant, das haben einige gemacht. Der Iserlohner Bürgermeister zum Beispiel hat schon am Donnerstag einen Brief geschrieben an das Schulministerium, wo er appelliert hat. Er hat auch geschrieben, dass das Schulministerium in dem Fall die Entscheidungsmacht hat und dass er als Bürgermeister das gar nicht durchsetzen kann. Deswegen hat er darum gebeten, dass das Schulministerium sein Schreiben und seine Bedenken eben berücksichtigt.
Hat das Schulministerium denn auf diese Bedenken reagiert?
Ja, die gab es allerdings jetzt nicht direkt an Iserlohn, soweit ich weiß, sondern auf einen anderen Schreiben, auf dem Schreiben eben vom Landrat des Dürener Kreises. Der hatte einen Antrag gestellt am Freitag und auch mit dem gleichen Appell im Endeffekt. Er wollte auch diese weiteren Öffnungen verhindern. Das Schulministerium hat innerhalb von wenigen Stunden, muss man sagen, geantwortet und den Antrag abgelehnt. Das Schulministerium sagt eben, sie wollen landesweit alle Schulen auf einmal öffnen. Die wollen die Lage weiter beobachten. Das ist die Begründung, wenn man das so nennen will.
Heißt also, die NRW-Hotspot-Städte, die sich an das Schulministerium gewandt haben, sind also mit ihren Appellen gescheitert. Der Deutsche Lehrerverband hat jüngst auch nochmal vor erneuten Schulschließungen gewarnt. Stattdessen wird die sofortige Impfung von Lehrkräften an allen Schulen und eine verbindliche Teststrategie bei Schülern gefordert. Eine prominente Stimme gegen Schulöffnungen kommt indes von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.
Genau, Karl Lauterbach hat sich auch geäußert. Erst danach, also am Sonntag hat er das getan und der will noch einen Schritt weiter gehen und die Schulen ganz schließen bis zu den Osterferien. Der sagt, diese Virusmutante, die aus Großbritannien kommt, die breitet sich insbesondere bei jüngeren Menschen sehr, sehr schnell aus und er sagt, Öffnungen sind jetzt wirklich voreilig.
Zusammengefasst, obwohl es Städte und Kreise wie zum Beispiel den Märkischen Kreis, den Kreis Düren, den Kreis Kleve, den Oberbergischen Kreis Duisburg und Herne gibt, die aktuell eine Inzidenz von über 100 haben, kehren sämtliche Schüler in NRW also zumindest tageweise in die Klassenräume zurück.
Also nach aktuellem Stand ist das genauso. Die Kritik verläuft im Sande. Man muss natürlich sehen, wie sich das die kommenden Tage entwickelt. Es kann sein, dass sich das noch schnell ändert, aber jeder Schüler soll einmal in den kommenden 2 Wochen die Schule auch von innen gesehen haben.
Ich würde dich jetzt gerne noch nach deiner persönlichen Meinung fragen. Wie würdest du denn das Ganze jetzt einordnen, beziehungsweise was ist dein persönlicher Blick auf dieses Thema?
Ich kann die Argumente der Bürgermeister und des Landrats aus Düren sehr, sehr gut nachvollziehen. Vor allem der Iserlohner Bürgermeister, der ja sagt, nach diesem Wechselmodell geht es bis zu den Osterferien um 5 Tage. Und wenn man sich die Städte mit diesen hohen Inzidenzen anschaut, die sind manchmal fast bei 200. Da frage ich mich ehrlich gesagt schon, ob das so sinnvoll ist, für 5 Tage jetzt nochmal alle in die Schulen zu treiben angesichts der Infektionszahlen und der britischen Variante des Virus.
Alle aktuellen Entwicklungen könnt ihr auch jederzeit in unserem Corona-Newsblog auf rp-online.de nachlesen. Herzlichen Dank, Viktor. Kommen wir nun noch zu den Themen, die heute wichtig sind. Begleitet von weiteren Warnstreiks werden heute die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in NRW fortgesetzt. IG Metall fordert für die Beschäftigten der Branche 4% mehr Lohn. Es geht nun in die 5. Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern. Vor dem Kölner Landgericht beginnt heute ein Prozess gegen einen Pfleger, der eine 81 Jahre alte Patientin vergewaltigt haben soll. Er soll sich an der halbseitig gelähmten Frau an 3 Tagen im vergangenen September vergangen haben. Für den Prozess sind 5 Verhandlungstage terminiert. Bei den Landtagswahlen zum Auftakt des Superwahljahrs haben sich die Grünen in Baden-Württemberg und die SPD in Rheinland-Pfalz klar als stärkste Kraft behauptet. So kann in Baden-Württemberg Regierungschef Winfried Kretschmann und in Rheinland-Pfalz Malu Dreyer weiterregieren. Die CDU hingegen sinkt 6 Monate vor der Bundestagswahl auf historische Tiefstände. In beiden Ländern könnten SPD, FDP und Grüne Hochrechnungen zufolge nun ein Ampelbündnis schmieden und die CDU als je zweitstärkste Kraft außen vor lassen. So der Stand gestern Abend. Der Blick aufs Wetter. Der Tag beginnt bewölkt und mit Schauern. In den Hochlagen zum Teil auch etwas Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht bleibt es bewölkt, aber der Regen lässt nach. Die Temperaturen liegen dann nur noch zwischen 4 und 1 Grad. Und das war der Aufwacher vom 15. März. Ich bin Julia Marchese. Kommt gut in die neue Woche und bleibt gesund. Ciao.
Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.